Ja, guten Tag.
Sind Bücher, die beim Lesen wehtun und die vor allem Ihnen beim Schreiben wehgetan haben müssen, denn Sie haben viel mit Ihrem eigenen Leben zu tun. In Rabenliebe, da dringen Sie vor zu dem Trauma, dass Ihre Mutter Sie verlassen hat, als Sie 2 Jahre alt waren. Sie kamen ins Heim, in eine Pflegefamilie, zu Adoptiveltern. Und im Roman Schluckspech, da geht es um Ihren Absturz in den Alkoholismus. Sind diese Bücher der Versuch, Ihre eigene Geschichte zu verstehen und vor allem auch auszuhalten?
Ich bin generell so ein autobiografisch schreibender Mensch. Also meine Tochter kam mal aus dem Kindergarten und sagte, die anderen sagen, du bist ein Auto. Und da habe ich gesagt, nee, ein Autor. Aber du schreibst nur über Autos. Nein, sage ich, ich schreibe autobiografisch. Also das heißt, ich habe mich selber so als Planeten, sehe ich mich da so rumtreiben in der Landschaft und fliege mich immer mit einer ganz bestimmten Aufgabe immer wieder selber an, um, sagen wir mal, irgendwas zu erforschen an mir selber. Also ich könnte, wenn, das Leben leichter, leider reicht nicht aus dafür, aber ich könnte bestimmt die nächsten 25, 30 Jahre noch verschiedenste autobiografisch bedingte Bücher von mir geben.
Ich habe es so mit diesen Hammerthemen angefangen und Sie antworten gleich sehr, ja, humorvoll.
Das ist ja auch die Variante. Also man arbeitet als Schriftsteller ganz ernsthaft und sehr allein. Hat nur, also ich habe dann nur Musik um mich rum und Filme und bin dann sonst allein am Schreibtisch zu Zeiten, wo andere das Leben leben. Also ich nehme mich dann ab November bis März raus aus dem normalen Leben und lebe dann auch ein nicht normales Leben. Also das heißt, ich esse fast immer nur das Gleiche, wo es unten vor der Tür so viele Restaurants gibt. Ich kriege einen anderen Schlaf- und Wachrhythmus. Das hängt immer von der Arbeit ab und ich schreibe wie so ein besessener Wahnsinniger alles rein, was mir durch den Kopf schießt. Also es sind auch manchmal lustige Stellen dabei, manchmal so mühselig abgerungene, psychologisch tiefgründige, lange Seiten. Und kann das dann, ab März gehe ich wieder ins Leben zurück und kann das liegen lassen, wie so ein Käse reifen lassen. Und dann setze ich mich wieder ran und...
Und erforschen weiter. Bleiben wir mal bei diesem Erforschen der eigenen Geschichte am Beispiel von Rabenliebe und dem Verschwinden ihrer Mutter. Die hat sie von heute auf morgen verlassen. Da waren sie 2. 1956 ist die Mutter von Rostock in den Westen geflohen. Daran haben Sie ja keine Erinnerung.
Nee, ich habe nur die Erinnerung, also als 4-Jähriger das erste Mal, und damit geht, glaube ich, auch Rabenliebe los, dass es kalt war, das kann man auch als Gefühlskälte interpretieren, also Schnee war, und ich wurde mehr oder weniger zu einem kleinen Kinderheim gebracht. Und dort war dann Frau Erika Bannhardt, die jetzt meine beste ältere, also 80-jährige Freundin ist, muss man jetzt sagen, nach dem Buch kennengelernt. Und diese Frau sagte zu mir, die, weil ich so ängstliches Kind war, auch sehr stilles Kind, also fast introvertiert leise, also gar nichts gesagt habe, stumm könnte man auch sagen, sagte, darfst ruhig Bunny zu mir sagen. Das war so der Öffnersatz an alle Kinder, wo sie gesagt hat, oh, das wird problematisch mit dem. Das sind so die ersten Erinnerungen gewesen, sich einpassen in Gruppe, das erste Mal selbstständig gehen, Tisch gehen, Wünsche äußern, ich möchte noch eine Wurst mehr. Das hatte ich vorher so alles nicht gekannt.
Was für Fantasien hatten Sie zu Ihrer Mutter? Was haben Sie sich ausgemalt, wo sie sein könnte, warum sie gegangen ist, was für eine Mutter sie
war? Ja, die Bandbreite ist von Hass und Wut bis... sehnsüchtig herbeiflehen, eine zu haben, weil es ja auch ein Stigma ist. Ne? Es ist später wird es von anderen immer herangetragen, also der hat ja keine Eltern, also der ist eine Waise. Das geht bis zu diesen Worten, das ist ein Bastard, das ist ein fliegendes Kind, das ist im Wind entstanden. Das nimmt man alles so auf und verarbeitet das aber nicht. Und insofern fand ich es gut, dass ich dann später mit 36 ungefähr angefangen habe zu schreiben. Und ich glaube, in meinem ersten Buch Nix hieß das. Um 1990 widme ich mich diesem Thema und sage das selber noch, dass also ich meine Mutter quasi als eine Köchin in einem Großküche sehe, die mich quasi beim Arbeiten gebiert Und hätten das andere nicht bemerkt, hätte man mich gleich als Broiler oder als Brathähnchen verarbeitet. Das war so in nix so die erste, da sieht man, dass ich mit 36 da wirklich noch das ganze Thema nicht abgearbeitet habe. Mhm. Und es ist auch mit sehr viel Zurückhaltung gewesen. Ich habe Gott sei Dank gelebt, ich habe Gott sei Dank Lieben kennengelernt, also war mit Frauen zusammen, habe auch Kinder gehabt, war Familienvater und hatte da auch mit dem Schreiben so ein bisschen so kleine Teilerfolge, war also so weit beschäftigt und im Leben drin, dass das nicht mein Thema immer ständig war. Hm. Aber dann um die 50 rum taucht es dann wieder auf, weil ich dachte, die Kinder sind groß, die schönsten Lieben sind wahrscheinlich ausgestanden, so dachte ich damals, und wollte mich diesem ganzen Komplex der Mutter als Mutterfindung, also nicht als Suche mehr, sondern die Suche war abgeschlossen. Das Suche, Sehnsucht und Sehnsucht haben, das war abgeschlossen. Ich wollte jetzt finden, vorfinden, befinden, mich reinfinden, zurechtfinden und die Mutter im Prinzip nur sehen.
Und Sie haben diese Mutter dann wiedergefunden und gesehen. Als was für eine Frau haben Sie die erlebt?
Ich war vorgewarnt. Also ich hatte vorher schon ein bisschen recherchiert, hatte auch Kontakte. Eine Pfarrerin, mit der hatte ich Briefkontakt und telefoniert. Und die hat gesagt, erwarten Sie sich um Himmels Willen nicht zu viel. Und das war aber eine gute Grundlage für mich. Also ich habe da nicht so viel erwartet und wurde dann trotzdem noch enttäuscht. Also weil meine Mutter noch kälter, noch völlig gefühlsfrei, hart, war härter als der Rest der Welt. Und insofern hat mich das dann noch enttäuscht, weil ich denke immer so, wenn man dann sich gegenüber sitzt, so wie wir jetzt hier im Studio sitzen, dann kommt was bei raus, da kann man noch an, weil man die Mutter dann noch vor sich hat, dann kann man noch kratzen und vielleicht kommt ein bisschen was hervor, aber da war nichts.
Also ein Rest von Nähe oder?
Nichts, also sie lebte in der Welt, was ich schon geahnt hatte, der Verdrängung, also sie hat, während sie etwas tat oder ihr passiert ist oder sie geschehen ließ, es schon verdrängt und Geschichten dazu erfunden, noch im zeitgleich und sich aber nur noch an diese Geschichten gehalten, also fern aller Realitäten, war sie immer noch der Meinung, dass man ihr das Kind weggenommen hat, dass sie verfolgt war, dass sie und ihr Freundin nach den Kindern gesucht haben. Aber die Realität war anders. Sie hatte uns für tot erklärt und das war, glaube ich, der größte Schock.
Sie sagen uns, weil es gab auch noch eine Schwester.
Ja, und wir sind, das ist meine Schwester Beate, die zeitgleich mit mir in der DDR zurückgeblieben ist und dies härter getroffen hat, weil sie ja jünger war. Also wir sind ja wohl schrecklichste Fall gewesen. Also alle, die sich daran erinnerten, haben gesagt, das war mit das Schrecklichste, was wir je gesehen haben. Und man kann sich das auch vorstellen, zwei Kinder bei nur tropfendem Wasserhahn, 5 Tage allein in der Wohnung. Ich meine, da hat man genügend Fantasie, sich das ganze Entsetzliche da rauszumalen. Und
Sie streuen in das Buch ja immer wieder, also in das Buch Rabenliebe immer wieder so Zeitungsausschnitte ein, die Sie anscheinend über Jahre gesammelt haben. Meldungen, die wir jeden Tag in der Zeitung lesen können von verwahrlosten Kindern, genau solche Situationen. Kinder, die in Wohnungen gefunden werden, zurückgelassen. Haben Sie das wirklich jahrelang ausgeschnitten?
Das ist eine Mischung zwischen Arbeitsstil und auch ein bisschen Verbeugen vor Freunden und Bekannten. Und es zeigt auch, dass ich über Themen, die ich dann später im Buch beschreibe oder versuche abzuhandeln, auch mit sehr viel mit Freunden und Bekannten rede. Und die haben mir sehr viel zugespielt. Ich hatte einen ganzen großen Karton voller solcher Nachrichten, Zettel, Hinweise auf Fernsehsendungen, auf Publikationen, auf Vortragsreihen und so. Ich soll doch da und da mich sehen lassen. Leute haben mir ganze Abhandlungen zugeschickt. Und ich hatte das Buch fertig und habe gedacht, das ist ja gemein. Über 3-4 Jahre haben Freunde dich immer beliefert und unterrichtet. Und jetzt greifst du darauf nicht zurück. Also habe ich den Karton geöffnet und ausgewählt von dem. Und deswegen auch hinten die Danksagung an bestimmte Leute, die da namentlich erwähnt sind, die mich alle unterstützt haben. Also bei dieser Arbeit mit Rabenliebe und der Mutterfindung war ich schon darauf angewiesen, dass sehr viele Leute, also in meinem nächsten Umkreis, sich mit der Thematik auch beschäftigt haben. Und deswegen habe ich das mit reingebracht und fand das plötzlich auch ganz gut. Also auf der einen Seite war es eine Danksagung an die Freunde, die ich hatte, die mich beliefert haben und gesagt haben, das ist was für dich. Auf der anderen Seite war es auch ein sehr schönes Mittel, weil ich suchen konnte, wo passe ich jetzt die Nachrichten ein, und später konnte ich sogar die Nachrichten dahingehend verändern, indem ich Nachrichten ganz zum Schluss erfunden habe.
Und man liest sie wirklich anders, weil sie so intensiv beschreiben, wie sie als kleiner Junge in dem Bus sitzen oder in dem Auto sitzen, dass sie in das Heim bringt. Sowas, also allein diese Situation hat man sich ja so, ich jedenfalls nicht so genau, noch nie vorgestellt. Wie fühlt sich ein Kind, das am Auto sitzt und ins Heim gefahren wird?
Ich habe ja diese Szenen auch immer reingenommen, weil ich an das Buch erst gar nicht geglaubt habe, weil ich gedacht habe, das wird so dick, das wird kein Verlag machen, und wollte irgendwie immer einen Film machen. Also diese 90 Seiten pro Minute, eine Filmminute, wollte ich schreiben. Und deswegen sind sehr viele solche Sachen auch fast filmisch, kurz und knapp gehalten. Und ich bin dann da auch dabei geblieben, weil ich manchmal in der Kürze liegt die Würze, weil das viel, viel stärker auch auf den Leser wirkt, wenn man das in kurzen Sätzen beschreibt und dazu dann noch Kinderlieder bringt. Dadurch wird das dann eine ganz starke emotionale Anrührung. Das rührt eben dann auch wirklich an, und das wollte ich auch schon. Ich wollte das Erlebnis zumindest dem Leser auch schenken, sich da rein zu fühlen.
In dieser Stunde bin ich mit dem Schriftsteller Peter Wawerzinek im Gespräch hier im Deutschlandradio Kultur. Alkohol spielt in Ihrem Leben seit früher Jugend eine große Rolle. In Ihrem aktuellen Roman Schluckspecht, da zeichnen Sie das detailliert nach, was als lustvolles Naschen an Rumtöpfen und Eierlikörgläsern begonnen hat. Es steigerte sich zu schwerster Abhängigkeit, mündete im Versuch, kontrolliertes Trinken zu lernen. Schon früh, als Sie über die Pubertät schreiben, Herr Wawerzinek, da fällt dieser Satz: Ich habe Angst, ein Säufer zu werden. Haben Sie das tatsächlich schon als Jugendlicher gedacht?
Ja, weil meine Adoptivmutter, als sie ratlos war und mich provozierend empfand mit diesen dauernden Fragen nach den wahren Eltern, wo sie ja meinte, wir sind's jetzt, ausgerastet ist und mich mit einem Ausklopfer geschlagen hat. Da in dem Zusammenhang fiel das erste Mal, du bist ja das Kind einer Hure und eines Säufers. Und ich habe erst gedacht, das sagt die nur so in ihrer Erregung. Aber das hat natürlich tief gesessen, weil ich dann um Himmels Willen dachte, und ich war ja auch noch in der Zeit groß geworden, das darf man ja nicht vergessen, als die Gene noch so eine große Rolle spielte. Alle meinten, dass alle Gene angelegt sind und dass man da als Mensch gar nichts gegen tun konnte. Also habe ich Angst davor gehabt, die Gene, die schlimmen
dem
Gene
ausgesetzt
zu haben.
Zu sein, ja. Sie haben viele Jahre nicht mehr geschrieben, und sich ihr Leben, ja, drehte sich vor allem um Alkohol. Sie haben ein Literaturstipendium bekommen, der Akademie der Künste im Alfred-Döblin-Haus in Schleswig-Holstein von Günter Grass zur Verfügung gestellt. Es war ein großer Wendepunkt in Ihrem Leben. Gegenüber lag nämlich der Eulenhof mit dem Psychologen und Sozialwissenschaftler Gerd Gedig. Der hat das damals geführt als eine private Trinkerheilanstalt und eine Langzeitrehabilitation für Alkoholiker angeboten, auf die Sie sich dann nach einer wirklichen großen Säuferkarriere eingelassen haben. Warum dort?
Ja, ich finde das ganz super an mir, wenn ich mich mal jetzt selber loben darf, dass ich durchaus in meinem Leben die Momente erkenne. Und als ich mich dazu durchgerungen habe, ging es ganz leicht zu sagen, ich fahre auf keinen Fall mehr in die Stadt zurück, da ertrinke ich oder saufe ab. Ich bleibe hier auf dem Land und ich werde mich jetzt an diesen Gerd Gedig binden, weil der eine Theorie hatte, die mir entsprach. Und zwar dieses ganz systematische Erkennen von den Schwachpunkten und das Reduzieren. Darum ging es mir, auf ein Maß. Ich wollte nicht der trockene Trinker sein. Wenn man jetzt zum Beispiel auch an den Tod von Robin Williams denkt, dann ist das eben die Gefahr, 20 Jahre trocken zu sein. Und dann ist der eine Schnaps, den du trinkst, der Rückfall. Und du bist wieder unter laufenden Motoren allem noch viel schrecklicher ausgesetzt als vorher. Und ich wollte den Erfolg, den er mir versprochen hat, durch mindestens 3,5 bis 4 Jahre auch erringen. Zu wissen, wie viel Drinks kann ich bewältigen und welche Form von, um Himmels Willen, aufhören, welche Techniken erlerne ich.
Trockene Alkoholiker, die ich kennengelernt habe, die würden sagen, sie machen sich was vor. Man muss von heute auf morgen radikal aufhören, nicht mal Zahnpasta nehmen, in der vielleicht ein bisschen Alkoholspuren drin sind. Sämtliche Selbsthilfegruppen von Synanon bis AA bestehen auf diesem Mantra: Heute trinke ich keinen Tropfen. Und dieses Mantra sagen sie sich jeden Tag wieder. Haben Sie vielleicht einfach auch Angst vor diesem radikalen Weg?
Nebenher gibt es ja auch diese andere Theorie, und die gibt es eben auch schon seit 30 Jahren, dass Leute sagen, es ist billiger, es benutzt nicht so viel die Pharmazie, es ist nur deutlich schwieriger zu praktizieren, weil der Mensch, der entschlossen ist, diesen Weg zu gehen, also sich sein Maß zu finden, sich so weit zu reduzieren, dass es nicht mehr so gefährlich ist für ihn, weil das auch ein ziemlichen Stress bedeutet, ziemlich, man muss es selber wollen, man darf da nicht hingeschoben werden, man darf da nicht, um seine Ehe zu retten oder irgendwelche anderen Gründe haben oder wieder im Job zu glänzen, sondern das ist eine ganz persönliche Sache gewesen, dass ich gesagt habe, das liegt mir lieber, ich wollte ja in die Stadt wieder zurück, und ich wusste ganz genau, die Kunstszene, selbst eine Ausstellungseröffnung kommt ohne Alkohol nicht aus, und ich bin ja auch daran interessiert, ein bisschen den Alkohol als befreiendes, auch Ideen, und dann wird gesponnen, fantasiert, das ist ja, wenn du da nur Kaffee trinkst und Cola, nicht mehr möglich, also bis zu einem ganz bestimmten Punkt wollte ich mir das alles auch noch erhalten, was ja mal die schönsten Erlebnisse waren, also ganze Nächte in der Kantine eines Theaters zu, und all diese gespinnerten Gedanken, da gehst du nach Hause und kannst eine Woche lang schreiben.
Aber leben Sie auch mit so einem inneren Schakal, also diesem ja immer drohenden Drang, vielleicht mehr zu wollen, und zwar jetzt, nicht erst am Abend und nicht nur heute?
Der oberste Satz bleibt, zwei Sätze habe ich. Ich werde bis an mein Lebensende Schriftsteller bleiben, obwohl ich es nie wollte. Ich wollte Rockmusiker werden oder Maler oder Comiczeichner. Das werde ich bleiben, und ich werde auch bis an mein Lebensende Alkoholiker bleiben. Ich sterbe auch als Alkoholiker, auch wenn ich jetzt so tolles Ergebnis geschafft habe, wie das Maß aller Dinge zu schaffen. Ich war jetzt 10 Tage lang in Island, und ich hatte überhaupt keine Zigarette geraucht und überhaupt nicht ein Glas Alkohol getrunken. Also das geht. Aber in der Stadt auch in der Kunst, also ich wollte ja auch Literatur wieder machen, darum ging es ja auch. Ich wollte ganz groß zurückkommen, und ich wollte allen zeigen, die gesagt haben, Wawelzinek, der ist jetzt vielleicht noch genial, aber der ist jetzt ein Säufer geworden, da kommt nichts mehr. Und ich wollte wirklich zeigen, schreibt mich nicht zu früh ab. Und mit dieser Form bin ich besser zurechtgekommen. Ich habe auch wirklich vor diesem Schakal, was Sie sagen, Angst gehabt, dass ich zum Schluss nur eine Zahl habe, 17 Jahre trocken, und dann für nichts. Ja, und dann stirbt man.
Das heißt, Alkohol hat Sie phasenweise extrem zerstört, aber Sie lieben ihn irgendwie immer noch.
Ja, er hat mich an den Rand gebracht. Es gab einen Freund, dem das leid tat, der mich auf die Spur zum Stipendium nach Wewelsfleet gesetzt hat und hat gesagt, Mensch, da bewerben sich nicht so viele, da hättest selbst du noch mal eine Chance. Und es war meine Rettung, also dass jemand mich persönlich als diesen Fall genommen hat, dem es leid tat, dass ich so dahin vegetiere.
Sie haben 5 Jahre da gelebt, eine sehr lange Zeit. Wie ging Ihnen das in diesem
Jahr? Das war wunderbar. Ich habe sogar in Anführungsstrichen gesagt, 2 Jahre eine Landliebe geliebt, also mit 2 Kindern angenehm. Ich habe den Kinder-TÜV bestanden. Nach 6 oder 7 Wochen haben die Kinder gesagt, der ist in Ordnung, Mama, mit dem kannst du zusammenleben. Ich habe richtig dann außerhalb auch mit natürlich immer wieder jeden Tag dort in der Heilanstalt sein, auch richtig gelebt im Nachbardorf, über einem Drucker, also Schriftsteller und unten die Druckerei. Ich war mit auf der Jagd, ich war angeln, ich war mit den Leuten gut in Kontakt und hatte dann schon immer die Überlegung auch, ach, ich bleibe jetzt auf dem Land, ich werde jetzt ein Land, weil ich habe mal, glaube ich, mit der bolschewistischen Kuhkapelle Titel gemacht, ich wollte immer Bauer werden.
Kuhkapelle,
so heißt die, und da habe ich mal Song gemacht, ich wollte immer Bauer werden. Also ich bin ja auch, wenn man mich ganz genau ergründet, was ich auch nicht gerne sage, aber ich bin immer so der Halbgebildete, der Halbintellektuelle, aber auch immer noch der Bauer, der Dorftrottel. Und das bin ich halt gerne. Ich bin immer dieses Mischwesen. Ne? Und als das dann mit der Liebe vorbei war, da reifte erst wieder der Gedanke, dass ich ja noch etwas anderes kann, als wie nur Partner sein oder gut zu Kindern, sondern dass ich auch noch schreiben könnte. Und da ging es dann in die Richtung, dass ich alles getan habe, dann anzufangen zu schreiben. Das war noch ein Jahr, bevor ich dann da rausging, habe ich Materialsammlung gemacht, weil ich ja, die Geschichte von mir noch, diesen einen Trumpf, habe ich mir gesagt, den hast du noch. Du kannst die Geschichte, die Wahrheit über deine Muttersehnsucht noch zum Buch machen.
Das war wieder dein Rabenliebe. Danach kam Schluckspecht. Das Publikum liebt, kann man sagen, Säuferromane. Das war schon immer so. Charles Bukowski wird als Guru verehrt. Aber kann man überhaupt besoffen schreiben?
Nee. Das ist ja auch das, was hinter dem Buch steckt. Wenn man jetzt am 428 Seiten sind's ja. Und wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich ungefähr das Doppelte noch dazu schreibe. Und wenn man selber mal Briefe schreibt, weiß man, wie lange das dauert, eine Seite fertig zu haben. Und wenn bei diesem Buch noch das Doppelte vorhanden ist, dann weiß man einfach, dass ein Typ mindestens ein halbes Jahr daran rumschreibt. Und das geht nicht mit Alkohol, das geht auch nicht mit Zigaretten, das geht nur mit Musik und in den Pausen Film gucken und essen und schlafen.
Man hat sie ja schon früh als Promille-Dichter bezeichnet. Charles Bukowski vom Prenzlauer Berg war ein anderer Spitzname. Und jetzt kündigt der Verlag Galliani, bei dem diese beiden Bücher erschienen sind, sie an als vagabundierendes, zechendes Unikum, als Literatur-Berserker auf der Todesstrecke. Sie werden als so eine Art Underdog vermarktet. Stört Sie das nicht?
Ich habe das sogar geliebt. Also mein größtes trinkendes, lesendes, lebendes, schreibendes Vorbild war Adolf Endler, der mit einem Einkaufsnetz mit zwei Weinflaschen und dem Manuskript zur Lesung kam und die Weinflaschen dann auch ausgetrunken hat. Harry Rowold hat 4 Stunden Lesung gemacht und während der 4 Stunden eine Whiskyflasche geleert. Das waren Bukowski natürlich. Es war auch Faller da, der jetzt auch das sind von mir bewunderte Leute gewesen, weil ich irgendwie davon ausging, die holen das alles im Suff nur raus aus sich, aber es war der größte Irrtum, auch die haben richtig gearbeitet und sich nur in der Freizeit dann so benommen, das war dann ein Markenzeichen von denen, ne? Das darf man nicht durcheinander bringen.
Ich bin hier im Deutschlandradio Kultur im Gespräch mit dem Schriftsteller Peter Wawelzinek. Wir reden über ihr Leben in Verbindung mit ihren Büchern, in denen sie das Erlebte ja nicht eins zu eins beschreiben. Es ist eher so der Rohstoff für die Romane Rabenliebe und Schluckspecht. Wie fühlen Sie sich beim Schreiben? Ist das vor allem Kampf? Ist das Trauerarbeit? Oder ist das auch so eine lustvolle Art der Selbstinszenierung?
Ja, also vorne steht immer die Frage, ob das überhaupt jemand interessiert. Wozu macht man das? Zweitens ist das uralte schöne Gefühl, was ich mit dem ersten Artikel in der Zeitung schon hatte. Die Veröffentlichung, das Herausbringen eines Buches, das sich so danach fühlen, wie als hätte man jetzt die Vaterschaft wieder errungen, als wäre jetzt ein Kind ins Leben getreten. Man geht auch ganz anders durch die Welt, wenn der Tag gekommen ist und das Buch wieder da ist. Das bleibt. Also, wenn man es ernsthaft macht, bleibt das schön. Da gewöhnt man sich auch nicht dran. Es ist immer wieder ein toller Feiertag, wenn es dann geschafft ist. Es ist auch schon ein Feiertag, wenn man den Text abgeben kann und weiß, da wird noch ein paar Monate dran gearbeitet. Und das Schreiben selber ist der einsamste Job, den man sich vorstellen kann.
Ja, das sagt man immer so. Schreiben ist ein einsamer Job. Aber fühlen Sie sich dabei einsam?
Nee. Weil ich ja so die ganzen, man macht dann Tänzchen, also ich selber komme dann immer auf Ideen, versuche das mal ganz anders zu schreiben, versuche das zu rhythmisieren, ich versuche das zu singen, versuche mich in Märchen reinzufinden, in Sagen reinzufinden, also mache verschiedenste Ansätze, um der Langeweile oder diesen Trott des Schreibens zu entfliehen. Und manchmal sind ganz tolle Sachen dabei, die lasse ich dann auch so drin, obwohl sie in so einer euphorischen, spinnerten Phase mitten in der Nacht entstanden sind, wo andere Leute schlafen. Ja.
Also ist Schreiben auch ein Rausch?
Es wird ein Ersatz, auf jeden Fall. Ja, weil diese, wie sage ich es meinem Kind sozusagen, also der Leser, wie sage ich es jetzt, wie bringe ich es an, das macht schon Spaß nach einer halben Seite. Das ist so wie, als wäre man in Irland und führe um die Ecke und plötzlich ist eine andere Landschaft da. Und genau diese Zustände muss man beim Schreiben erreichen, dass man vom Kurs abkommt und mal so kleine Abwege macht und wieder zurückkommt zum Hauptthema und zum Erzählstrang. Aber das liebe ich zum Beispiel an meiner Arbeit, dass ich immer wieder auch ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten finde.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie, bis Sie 4 waren, mehr oder weniger stumm waren. Also ja, dann erst sprechen gelernt haben, waren. Kommt daher auch Ihre enorme Lust am Ausloten der Sprache, am Auskosten jedes Buchstaben?
Ja, ich denke mir, es sind ja, die eine Erzieherin hat sogar gesagt, dass das falsch beschrieben wäre in Rabenliebe, dass ich erst mit 7,5, also mit Schulbeginn, plötzlich lebhafter wurde. Das sind also schon viele Jahre des Schweigen, danebenstehen. Das hat aber den großen Vorteil gehabt, dass meine Sinne da waren. Also riechen, sehen, hören, das war alles intakt. Und ich stand im Ruf, mich konnte man immer befragen. wenn irgendwas war, der hat es auf jeden Fall mitgekriegt und gesehen, ja, weil ich ja nicht so aktiv war. Und diese Schreiblust, ja, ich würde sogar sagen, das hat sich dann gerecht quasi. Es ist mehr Verquatschtheit bei mir rausgekommen, mehr an geschriebenen Texten, die Stapel Bücher, die ich geschrieben habe, die nichts geworden sind, sind ja höher als das, was ich veröffentlicht habe. Das ist schon sehr viel. Also ich habe mich da dann jetzt auch pudelwohl hineingearbeitet, bin sehr zufrieden, dass ich jetzt so ein Texter bin.
Buch für Buch arbeiten Sie sich an einem Trauma nach dem anderen ab. Ist da noch viel, was Sie sich von der Seele schreiben müssen?
Ja, Freunde haben gesagt, so Liebe, Beziehung, Sex, Elternschaft, Kinder und so, das kommt bei dir relativ gar nicht vor. Und dann habe ich mir gedacht, okay, um jetzt, sagen wir mal, die drei Vögelchen in dieser Serie von vom Raben zum Specht noch voll zu machen, nehme ich mal den Tölpel, den Liebestölpel, als nächstes mir vor. Also Dinge, die ich mich auch immer gefragt habe, wie kommt es, dass einer wie ich, der ganz spät erst mit Liebesdingen in Berührung kam, dann doch vierfacher Vater geworden ist, mehrere ganz intensiven Liebesbeziehungen zu Frauen hatte und das alles an der Literatur vorbei jonglieren konnte. Also da muss ich mich jetzt selber auch wieder öffnen und bin da dran, jetzt also Materialien zu sammeln zu mir selber und mein Liebesleben und aber auch das Liebesleben der anderen um mich herum. Und was ist ein Liebesleben und was ist es nicht?
Da rein spielt aber wieder auch eine schreckliche Erfahrung, denn Ihre ehemalige Frau hat sich im vergangenen Jahr das Leben genommen. Das spielt auch wohl in die Arbeit an diesem neuen Buch mit rein. An welchem Punkt der Auseinandersetzung stehen Sie da gerade?
Ich habe da jetzt, ich jetzt dran sitze, ganz andere Aufnahmesensoren wieder. Also ich nehme jetzt, sagen wir mal, den Schauspieler Hoffmann, der es irgendwie nicht geschafft hat, also Überdosis. Ich nehme andere Leute, die jetzt einfach sich entschließen, wo man es nicht gemerkt hat vorher. Viel, viel ernster, interessiere mich auch viel mehr dafür, weil es in diesen Bereich reinging. Und ich bin auch ganz froh, dass ich da so weit gewappnet war, dass das jetzt nicht dazu geführt hat, dass ich jetzt rückfällig werde, schwer rückfällig. Das hätte jetzt, sagen wir, bei ganz trockenen vielleicht schon dazu geführt. Es ist aber auch so, dass ich in die Wohnung gefahren bin. Das ist, ja, meine Umwelt versteht das auch nicht so richtig.
Sie sind in diese Wohnung
gegangen. Ja, ja, weil das meine und ihre Wohnung war.
Also es ist die Wohnung, in der auch der Selbstmord stattgefunden hat.
Warum ja, tun Sie sich und, das an? Ja, weil wir dort 5 Jahre lang mit Kind glücklich waren und ich über 20 Jahre nicht mehr in der Gegend war, auch nicht mehr. Und als es sich anbot, habe ich nicht lange gezögert, habe gesagt, ich ziehe da ein und warte, welche Erinnerungen mir alle kommen. Weil bei diesem hektischen Leben, was ich hatte die letzten 20 Jahre, sind sehr viele persönlichen Erlebnisse weg. Und dort kann ich Dielen, Wände, Decken, Fensterblicke, noch, also Wohnung einrichten, sagen, ach guck mal, das haben wir damals selber noch abgeschliffenes Holz. Also es kommen dann auch Erinnerungen. Die Leute kommen alle zurück, mit denen ich da zusammen war. Ich weiß plötzlich wieder die Memory-Spiele, die Schachwettbewerbe, die Konzerte, die wir da in der Wohnung gemacht haben. Das wäre sonst alles verschütt gegangen. Also ich mache da wieder kleine Pandora-Büchsen auf und das war die Zielsetzung. Und es ist auch so, wenn du schreibst und an heikle Themen ran willst, musst du auch manchmal unverständliche Schritte machen. Ich wäre den ganzen lieber auch aus dem Weg gegangen, bin aber jetzt irgendwie jeden Tag da in der Gegend und freue mich, dass mich immer noch Leute wieder erkennen und ansprechen und sagen, hey, hallo, was machst denn du jetzt hier wieder? Es ist ein bisschen wieder, der erste Arbeitstitel war Der Rückzieher. Und das hat ja auch was Doppelsinniges. Also man macht einen Rückzieher oder man zieht zurück oder man zieht sich jetzt ins Wesentliche zurück, also in die Liebe und warum es wurde so. Denn ein bisschen bin auch ich nicht frei zu sagen, ich habe auch meinen Anteil vielleicht daran, dass es zu diesem Freitod kam. Das
Schuldgefühle?
Ja, sicher, klar. Die muss man erstmal haben, um sie abzuarbeiten. Man muss erstmal alle schlimmen Gefühle haben, um sie dann wirklich auch zu benennen und dann wirklich bestehen zu lassen, zu sagen, jawohl, hier bin ich schuldig geworden oder nein, du hast die und die Dinge gemacht, die haben das alles längst wettgemacht. Aber es ist doch die Härte. Ein Schriftsteller hat ja nicht die Aufgabe, immer nur das Weiche, Schöne am Ei zu nehmen, sondern man muss da auch wirklich schon durch persönliche Täler durch.
Holen Sie damit auch nicht gelebtes Leben nach?
Ich würde sagen, das haben Sie jetzt, genau, da braucht man gar nichts mehr zu sagen, das ist es. Thank you.
Rabenliebe und Schluckspecht. Peter Wawerzinek, der Autor dieser Bücher, ist heute mein Gast hier im Deutschlandradio Kultur. Die Sprache, Herr Wawerzinek, ist in beiden Romanen extrem musikalisch, mal rhythmisch, peitschend, leise, säuselnd, hoch, tief, wechselnd zwischen Minnegesang und Rock, könnte man sagen. Welche Rolle spielt das Akustische in Ihrem Leben und eben auch Schreiben?
Vielleicht schaffe ich das im dritten Buch, den Verlag davon zu überzeugen, mal zu schreiben. Ich hätte es sonst bei Schluckspecht schon gemacht. Dieses Buch entstand unter Einfluss folgender Musiken. Mhm. Ich habe mir jetzt einen riesen Stapel Jazzmusik besorgt. Ich glaube, 500 CDs habe ich da für ein halbes Jahr. Und das war auch so ein Manko. Ich habe die Jazzmusik einfach vergessen. Ich war mal eine Zeit lang Jazzmusik. Also Musik unter Kopfhörern, ich schreibe unter Kopfhörern, Musik muss einfach sein. Und diese Wechsel von diesen Musiken bringt mich auch auf sprachliche Wechsel. Und schöne Rhythmen zwingen mich dazu, rhythmischer zu werden. Also das heißt, lange Sätze, so wie ich ja sonst quatsche, zu vermeiden, kurze Sätze zu werden, zu Aussagen zu kommen. Dieses Thema ist eine schöne Melodie.
Man hört dabei beim Lesen aber regelrecht auch die Stimmen der Leute, über die Sie schreiben. Also zum Beispiel Tante Lucys Stimme, die beschreiben Sie wie Janis Joplin in Ekstase. Sie sind ja bekannt als Stimmenimitator. Machen Sie mir die Tante Lucy?
Also die würde gehen, nein Junge, das kannst du so nicht machen und das wäre ja irgendwie gar nicht zu machen. Also das ist so ein Blues gewesen. Aber was ganz wichtig ist, ich könnte jederzeit aus diesen scheinbar schwierigen Büchern, gelte immer als schwieriger Autor, ich könnte das mühelos, hab's auch schon gemacht, 1,5 Stunden das Buch nur gesungen. Die Sätze sind tatsächlich, und ich erinnere mich dann auch immer noch an den Sound, sind wirklich so aufgeschrieben, dass man sie mühelos mit einem Akkordeon oder einer Gitarre oder einem Schlagzeug begleiten könnte. Und ich würde das flott hintereinander wegsingen können. Das ist aber auch diese wunderbare Spaß, den ich dabei habe, dass ich sage, das eine ist das Schreiben, und das andere ist die Belohnung, also mit Lesungen, wenn ich dann mit dem Text endlich so machen kann, wie ich ihn ja auch geschrieben habe, wenn da ein Publikum da ist, das in den Fingern schnippt, dann ist das für mich die Belohnung der ganzen Arbeit, die ich gemacht habe. Und darauf möchte ich nie verzichten, das wird so bleiben.
In beiden Romanen streuen Sie immer wieder Reime ein, Lieder, schreiben damit Geschichten regelrecht fort. Das hat manchmal beinahe auch was Märchenhaftes. Woher kommt dieser besondere Bezug zu alten deutschen Liedern und Gedichten?
Ja, das hat einen Namen. Maria Starnke, das war die 1896 geborene Großmutter bei der Adoption, die ich in Rerik erleben durfte. Und die durfte sich nicht einmischen in die Erziehung, weil meine Adoptivmutter gesagt hat, das ist ihr Fall. Sie macht aus dem Peter was ganz Tolles, also aus dem Heimkind, als Beweis, dass man auch aus dem Heimkind was machen kann. Und die sollte sich nicht einmischen, hat sich aber eingemischt, und zwar nur mit Gedichten, mit Liedern. Also wenn ich irgendwie gesagt habe, das ist krass, das ist gemein, hat sie mit einem Lied geantwortet. Oft wusste ich auch nicht, was sie damit meint. Hinterher ist es mir dann aber aufgefallen. Und dieses Mittel wollte ich dem Leser auch schenken. Ich wollte jetzt auch dem Leser immer was einstreuen, wo der sagen könnte, okay, verstehe ich sofort, geht mir nicht auf. Aber es sollte drin sein.
Sie sezieren die Sprache regelrecht, Sie filettieren Wörter, schreiben immer wieder, warum Sie bestimmte Wörter auch mögen, also zum Beispiel die Seele, weil der See da drin steckt, oder das Wort Haluzi vor der Nation, das Wort Lange in Schlange. Es gibt unzählige solcher spielerischen Sprachuntersuchungen. Wie kommt das? Bleiben Sie im Moment des Schreibens an den Wörtern hängen?
Exakt. Das hält mich manchmal wirklich auch einen halben Tag oder eine halbe Nacht auf. Es war aber auch immer schon so. Das ist es. Also ich habe, glaube ich, im ersten Buch mal reingeschrieben, dass ich ein großer Wolkengucker bin. Das ist, wenn man auf dem Rücken liegt, irgendwas sieht und dazu sich Bilder macht. Das bleibt bei Worten. Worten schweben bei mir immer so über mein eigenen Ich als kleine Wolken, die dann ihre Form verändern und plötzlich wird ein Gesicht draus oder es wird ein Tennisspieler draus. Es ist so egal, was draus wird, aber dann verfliegt das auch wieder, dann ist das Wort durch. Und dieses Erlebnis an Worten finde ich unschätzbar wichtig, also als Literat, dass ich das auch erleben darf, dass mir die Worte viel, viel mehr geben, als ich jetzt, sagen wir mal, wiedergeben kann.
Was auch immer wieder auftaucht, sind Fische und Vögel. Also die Vögel jetzt schon im Titel der Bücher, Schluckspecht und Rabenliebe. Was verbindet Sie mit diesen Tieren?
Ja, ich bin am Meer aufgewachsen. Ich kann mich mit Freunden am besten über Angeln unterhalten. Ich bin, wenn ich im Urlaub bin, immer auf der Suche nach Fischgaststätten oder Fischern, die mir Fisch verkaufen. Ich stehe nach wie vor wie ein kleines Kind daneben, wenn auf Rügen, in Garga zum Beispiel, da noch die Fischer sind und die Fische entschuppen und die Fische dann entkretet und die Flossen abgeschnitten und so küchenfertig übergeben. Ich stehe da immer noch entzückt davor. Das bleibt diese Liebe dazu. Und das andere mit den Vögelchen, das ist so, das Erste, womit ich mich stumm unterhalten habe, war eben eine Blaumeise. Und das ist nicht gefunden. Ich hatte zu diesen kleinen Vögelchen, die ich auch immer so irgendwie die kleinen Weltenwanderer nenne, obwohl die gar nicht weit rumkommen, aber Zugvögel zum Beispiel, das hat mich immer begeistert, dass die dann auch so lustig davon zwitschern und wir irgendwie so über das lustige Zwitschern einen Zustand zur Welt vermittelt bekommen, der natürlich nicht drin ist, den wir uns aber einbilden können. Und ich finde das auch Meer, Wasser, Wolken, grundsätzliche Elemente sind. Dazwischen halt noch eben die Berge und Vulkane. Aber grundlegend ist Wasser und Luft.
Wenn Sie selbst ein Vogel wären, was wäre das für einer?
Ja, also das ist ganz klar. Das habe ich glaube ich auch beschrieben. Da wäre ich gerne so ein Albatros. Ich wäre das schon gerne.
Und Fisch?
Ja, beim Fisch wäre ich gerne, obwohl das ja kein richtiger Fisch ist, aber da wäre ich gerne so eine Scholle oder so eine Flunder.
So platt.
Das hat mich begeistert, dass die sich so in Sand legen können und dann gucken nur die Glubschaugen aus, kriegen alles mit, werden aber selber nicht gesehen. Also dieses Geheimnisvolle daran, das mochte ich auch schon.
Sie haben viel Trauriges aus Ihrem Leben offengelegt, von der Mutter verlassen, vom Alkohol ruiniert, getroffen vom Selbstmord der Ex-Frau. Was bleibt? Ist im Grunde die Sprache Ihre Ängste Vertraute?
Es bleibt dieses Ziel wie so eine Glasglocke über meinem ganzen Tun, was ich immer so vor Augen habe. Es kann alles furchtbar sein. Es kann auch alles tief, tief traurig sein, was ich beschreibe oder was ich hervorholen muss aus meinem Leben. Aber es muss irgendwie doch noch rüberkommen und möglichst gut rüberkommen. Es muss möglichst an dem Schlechten immer noch das, an dem Schrecklichen immer noch das Gute und Hoffnungsvolle zu spüren sein. Und das ist, glaube ich, dieses Wort, ja, das ist alles furchtbar, furchtbar. Aber das ist auch so eine Lebensmaxime von mir. Irgendwas ist auch an dem Schlimmen wiederum ganz gut.
Danke, dass Sie uns davon erzählt haben.
Ja.
Peter Wawrzynek. Rabenliebe und Schluckspecht, die Bücher von Peter Wawrzynek, sind im Galliani Verlag erschienen. Und um Literatur geht's auch nach den Nachrichten in der Lesart mit Frank Mayer. Sein Gast ist die Schriftstellerin Judith Herrmann. Morgen ab 9 ist dann Johannes Vogel, der Direktor des Berliner